Ich habe wieder so aufgebaut, dass wir zuerst römisch erstens Geschichte und Ausbreitung der Mormonen etwas kennenlernen wollen. Ich war froh, dass ich mich da auf Originalliteratur stützen konnte, denn es gibt nicht allzu viel Literatur über die Mormonen in deutscher Sprache, aber am besten ist ohnehin, wenn man die Originalliteratur hat und daraus die Dinge direkt entnehmen kann. Der Gründer der Mormonen war ein gewisser Joseph Smith, 1805 bis 1844 gelebt, 39 Jahre nur alt geworden. Smith wurde am 23.12.1805 in Sharon im US-Bundesstaat Vermont geboren. Er wuchs in einfachen Verhältnissen auf und erlebte dann anfangs des 19. Jahrhunderts eine der großen nordamerikanischen Erweckungsbewegungen mit. Anfang des 19. Jahrhunderts war wirklich ein Aufbruch drüben in den Staaten. Viele gute Bewegungen haben dort ihren Anfang genommen. Die Methodisten waren gerade erst aufgebrochen unter Wesley und Whitfield. Wesley war ja ein Engländer, aber in Amerika drüben wirkte Whitfield sehr stark. Auch andere Denominationen, die es heute noch gibt, hatten dort ihre Anfänge. Es war wirklich Erweckungsluft. Ich habe schon mal versucht, so ein bisschen zu erläutern, wie das zusammenhing. Das geht zurück bis zur Französischen Revolution. Das geht zurück bis zur Unabhängigkeitserklärung von Amerika. Da war allgemein so eine Aufbruchsstimmung weltweit einfach in der Luft. Und in dieser Großwetterlage brach auch das Wirken des Heiligen Geistes an vielen Orten, in vielen Gebieten einfach wirklich mächtig durch. Gerade dort in Nordamerika. Und in diesem Klima wuchs also der junge Smith auf. Als 14-Jähriger stand er vor der Frage, er war also religiös sehr interessiert, ob er sich bei den Methodisten, bei den Presbyterianern oder bei den Baptisten anschließen solle. Das waren drei große Ströme dieser Erweckungsbewegungen dort drüben. Und dann ging er in ein Waldstück zum Gebet, um Klarheit in dieser Sache zu bekommen. Und dann sah er plötzlich in einer Vision zwei Gestalten in hellen Kleidern vor sich in der Luft. Und von ihnen erhielt er die Antwort, nachdem er erstmal zu Boden gefallen war und wieder aufgerichtet wurde und so weiter, bekam er die Antwort, sich auf keinen Fall bei diesen genannten Denominationen anzuschließen. Sie seien alle verweltlicht, das wären alles Richtungen, wo nur mit den Lippen Frömmigkeit bekannt würde, aber im Herzen seien diese Leute ferne von Gott. Das wurde da so pauschal gesagt von diesen Gestalten, die er sah. Und begründet wurde das damit, dass sie sich angeblich gegenseitig bekämpfen würden. Natürlich kam das vor, dass verschiedene Gruppen auch um Mitglieder warben. Das ist ja auch verständlich, das ist ja auch bis zum heutigen Tage so. Aber das war eben der Grund, warum sich dieser 14-jährige Junge nicht bei diesen Gruppen anschließen sollte. So sagten es ihm diese beiden Gestalten, die er sah. Als er dann später von seiner Vision erzählte, daheim in seiner Familie, in seiner Umgebung, erntete er überall Unverständnis und Spott, später sogar Verfolgung. Man sagt ihm, das gibt es nicht, Visionen und du bist ein Spinner und so weiter, du hast dir da was eingebildet, vergiss das, halt den Mund, nerv uns nicht weiter damit. Man reagierte sehr unwirsch und hat ihn sogar später verfolgt. Er bekam Nachteile, er musste sogar hin und wieder sich verstecken, aber er ließ es nicht, von diesem Erlebnis zu erzählen. Er sagte, das hab ich gesehen, so war der Apostel Paulus damals den erhöhten Herrn Jesus gesehen hat vor Damaskus. Ich irre mich nicht, er blieb ganz fest dabei. In Klammern gesagt, er hat sich das sicher nicht eingebildet. Er hat etwas gesehen. Nur wir müssen natürlich fragen, aus welcher Quelle war diese Offenbarung? War die von dem lebendigen Gott oder war diese Quelle vom Engel des Lichts, wie Paulus einmal den Satan nennt in 2. Korinther 12? und 2. Korinther 11, wir dürfen nicht meinen, wenn irgendetwas Übernatürliches geschieht in dieser Welt, dass das automatisch von Gott ist. Auch Satan kann übernatürliche Dinge wirken und deswegen lehrt uns die Bibel immer wieder zu prüfen, wirklich zu prüfen, ob das von Gott ist. Es gibt dann Kriterien, an denen man erkennen kann, ob es von oben oder von unten kommt. Sicherlich nicht leicht. Dazu muss man die Bibel kennen, dazu muss man beten, dazu muss man vielleicht auch mehrere Brüder haben, die da oder Schwestern, die da mit urteilen können. Aber es ist möglich, das zu unterscheiden. 1823 erschien ihm abends im Bett der Engel Moroni. Er hatte sich schlafen gelegt und dann sah er plötzlich, wie das Zimmer ganz hell wurde und eine Gestalt mit einem weißen Kleid, weißer als es ein irdischer Stoff sein kann, so sagte Smith, erschien ihm im Zimmer und berichtete, es gäbe ein Buch, das auf goldenen Platten geschrieben sei, und darin sei ein Bericht über die früheren Bewohner Amerikas und ihre Herkunft zu finden. Dabei seien zwei Steine, die sogenannten Urim und Tummim, mit deren Hilfe das Buch übersetzt werden könne. Bibelleser, die das Alte Testament kennen, wissen, dass zur Zeit eben von Aaron an, das ist der hohe Priester, den wir ja in den letzten Wochen in der Stiftshütte auch kennengelernt haben, bis zur Zeit Davids noch diese heiligen Steine Urim und Tummim geworfen wurden. Urim heißt Licht und Tummim heißt Recht. Diese Lose hießen Licht und Recht. Diese Steine wurden geworfen und je nachdem, wie sie fielen, ergab das die Antwort Ja oder Nein. Im Alten Testament war eben das Wort Gottes noch nicht vollkommen offenbart und deswegen durfte in solchen Fragen, in manchen Fragen, das Los mit zu Hilfe genommen werden. Und auf diese Steine, Urim und Tumim, bezog sich hier der Engel Moroni und sagte, die seien bei den Platten und die seien irgendwo verborgen. Smith erfuhr zunächst noch nicht, wo sie sind. Erst einige Jahre später, 4, 5 Jahre später, durfte er dorthin gehen. Er bekam die Stelle gezeigt im Geist und dann ging er dorthin auf einen Hügel im Staat New York, nahe dem kleinen Ort Manchester, fand er dann unter einem großen Stein diese goldenen Platten mit den beiden Steinen Urim und Tumim. In der Folgezeit habe Smith die ägyptischen und hebräischen Schriftzeichen von den Platten abgeschrieben und übersetzt. Ich drücke das hier so im Konjunktiv aus, um zu sagen, das behauptet er. Ob das wirklich so war, ob er wirklich diese Platten unter dem Stein gefunden hat, ob er wirklich den Engel Moroni gesehen hat und so weiter, ob das alles so wirklich ist mit diesen Urim und Tumim, lassen wir jetzt mal dahingestellt sein oder machen mal ein Fragezeichen dahinter. Deswegen schreibe ich das alles im Konjunktiv in der Möglichkeitsform. Also anschließend soll sie der Engel wieder abgeholt haben. Das heißt, nicht mehr nachprüfbar, waren kurze Zeit da die Platten, er hat sie abgeschrieben und dann hat sie der Engel wieder abgeholt und das kann man einfach nur glauben oder man lässt es bleiben, eins von beiden. Im Mai 1829 wollen Joseph Smith und Oliver Cowdery von einem Engel das aaronitische Priestertum übertragen bekommen haben. Später sogar von Petrus, Jakobus und Johannes das melchisedekische Priestertum am Ufer des Susquehanna. Das sind also zwei alttestamentliche Dinge, ja, das aaronitische Priestertum eben, was wir in der Stiftshütte jetzt auch gerade kennengelernt haben durch Aaron und Melchisedek, das war ja noch früher dieser priesterliche Mann, der Abraham begegnet ist, schon viel früher noch als Aaron. Und damit diesem melchisedekischen Priestertum soll verbunden gewesen sein, dass nun diese beiden, Smith und Cowdery, die Fähigkeit hatten, die Möglichkeit hatten, anderen durch Handauflegung den Heiligen Geist zu spenden. Einmal sollen drei Zeugen in einem Wald die goldenen Platten gezeigt bekommen haben, nämlich diese drei Männer, Cowdery, David Whitmer und Martin Harris. Ein anderes Mal sogar 8 Zeugen, die alle namentlich genannt werden. Ich habe sie jetzt hier nicht aufgezählt. Das war also so dieser kleine Werdegang, diese wenigen Jahre von 1820 etwa angefangen, als das damals war mit dieser ersten Vision. Und am 6. April 1830, etwa 10 Jahre später, wurde im kleinen Kreis die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage gegründet. Also schon 160 Jahre alt, diese Richtung. Die Verfolgung der Mormonen hielt an, nicht nur Smith, auch seine Anhänger, die sich nun immer mehr um ihn bildeten, wurden verfolgt. Einmal musste die ganze Richtung eine Stadt verlassen, die sie aufgebaut hatten. Da hatten sie in einem Sumpfgebiet den Sumpf trockengelegt, dort eine Stadt aufgebaut, mit viel Mühe und Arbeit. Es war nicht Salt Lake City, eine andere Stadt. Und die mussten sie dann verlassen, wurden in die Rocky Mountains getrieben, wo sie dann auch lange Zeit blieben. Und am 27. Juni 1844 wurden Smith und sein Bruder Hiram von einem bewaffneten Pöbelhaufen überfallen und erschossen. Sie waren im Gefängnis eingekerkert und dort überfiel eben der Pöbel das ganze Gefängnis und hat sie ermordet. Die Ausbreitung. Die Mormonen stehen heute mit an der Spitze der am schnellsten wachsenden Kirchen der Welt, mit den Zeugen Jehovas zusammen, mit den Mormonen, mit einigen Pfingstkirchen. Entschuldigung, wenn ich das in einem Atemzug nenne, da ist natürlich ein großer Unterschied dazwischen, aber ich nenne jetzt nur die Kirchen, die am schnellsten wachsen. 1990 wurden in fast 100 Ländern der Erde über 5 Millionen Mitglieder gezählt. In Deutschland versammeln sich ca. 30.000 Mormonen. Ich habe jetzt noch keine neuen genauen Zahlen, seitdem eben die neuen Bundesländer mit dabei sind. Aber da gab es, glaube ich, wenig Mormonen, weil sie nicht erlaubt waren. 30.000 Mormonen etwa in ca. 170 Gemeinden. Die meisten davon sind natürlich in größeren Städten, wie Mannheim, Frankfurt, Hamburg und so weiter. Allerdings muss man wissen, dass es in den USA allein über 30 verschiedene Mormonenkirchen gibt, die alle behaupten, die einzig wahre Mormonenkirche zu sein. Da gibt es eine reorganisierte Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Zu ihr gehörte Smith, der Gründer mit seiner Familie. Dann gibt es die Church of Jesus Christ, nennt sich einfach so. Es gibt eine Church of Christ Temple Lot. Es gibt dann die Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Also verschiedene Richtungen, die kann ich nicht alle hier aufzählen, in den Staaten drüben. Hier bei uns ist hauptsächlich vertreten eben die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, Mormonen genannt. Jetzt kommen wir nach dem geschichtlichen Überblick zu den Lehren, zu den Hauptlehren der Mormonen. Erstens, wenn wir eine Richtung kennenlernen wollen, so haben wir es ja auch gemacht bei den Zeugen Jehova, bei den Neuapostolischen, die wir schon durchgenommen haben, bei den Siebenten-Tags-Adventisten, so wollen wir es auch noch machen bei den Anthroposophen, die wir vielleicht im Herbst noch durchnehmen wollen. Da müssen wir immer zuerst fragen, was haben sie denn für Offenbarungsquellen? Und da ist bei den Mormonen zunächst zu sagen, A, die Bibel. Die Mormonen gehen mit der Bibel um. Sie haben Bibeln, sie lesen in der Bibel, sie glauben ein Stück weit an die Bibel, muss da schon einschränken, denn sie sagen, in der Bibel seien Fehler, die Bibel sei nicht vollständig, fehlt noch was, das ist eben dann im Buch Mormon ergänzt worden, und manche enthaltene Texte, die in der Bibel stehen, gehörten nicht in die Bibel, die passen nämlich nicht so ganz in die Mormonenrichtung rein und deswegen wird natürlich gesagt, sie gehörten nicht in die Bibel. Zum Beispiel Stellen, wo ganz klar die Einehe gelehrt wird, die passen nicht so ganz in ihr System, aus gut bekannten Gründen, weil eben die Mormonen lange Zeit über die Vielehe auch praktiziert haben. B. Weitere Offenbarungsquellen, das Buch Mormon. Ich habe hier eins. Eins habe ich von jemandem bekommen, der auch zu uns gehört, heute Abend nicht hier sein kann, aber der mal eine Zeit lang von Mormonen sehr umworben wurde. Und eines war beim Johannes unterm Scheibenwischer mal gewesen, hier draußen vorm Haus, klemmte eine solche unterm Scheibenwischer, so ein dickes Buch, ja. Das ist also das Buch Mormon, aufgemacht, ähnlich wie die Bibel, gell? Das Buch Mormon, ein weiterer Zeuge für Jesus Christus. Ein weiterer Zeuge. Die Bibel, ein Zeuge, Neues Testament. Das Buch Mormon, ein weiterer Zeuge für Jesus Christus. Ihr könnt es euch nachher mal anschauen. Oder ich kann mal kurz noch ein paar Sätze dazu sagen. Hier vorne auf der ersten Seite, das Buch Mormon, ein Bericht von Mormon mit eigener Hand auf Platten geschrieben, den Platten Nephis entnommen. Und dann geht das hier los. Und im Inhalt, wenn man hier das Inhaltsverzeichnis anschaut, gibt es da das erste Buch Nephi, das zweite Buch Nephi, das Buch Jakob, das Buch Enos, das Buch Jarom, das Buch Omni, die Worte Mormons, das Buch Mosia, das Buch Alma, das Buch Helaman, dritter Nephi, vierter Nephi, das Buch Mormon, das Buch Ether und das Buch Moroni. Das sind die verschiedenen Bücher. Wenn man es liest, ich habe heute mal so diagonal gelesen, man wird nicht draus schlau, weil es eben beschreiben soll, verschiedene Stammesrichtungen, die in Amerika gelebt haben, bevor Christoph Kolumbus Amerika entdeckt hat, wird da eben eine Linie gezogen von vom Alten Testament praktisch an bis in die heutige Zeit, sei der Kontinent ständig bewohnt gewesen und da eben verschiedene Stämme, die Lama, Niten und wie die alle heißen. Also ich sag's mal auf Deutsch, sehr verworren, sehr, die Schwaben sagen, ein Wust, ja, von Gedanken, mit denen man zunächst wirklich nicht zurechtkommt, wenn man da keine Einführung hat. Das Buch Mormon, und dazu muss ich jetzt was sehr Kritisches anmerken, intensive und gründliche Nachforschungen haben nämlich einwandfrei bewiesen, dass der eigentliche Verfasser des Buches Mormon der presbyterianische Geistliche Salomon Spaulding war oder ist. Das Manuskript seines Buches befand sich im Verlag und wurde durch den Verlagsangestellten Sidney Rigdon gestohlen, wie dieser später selbst zugab, und gelangte so in die Hände von Smith. Das heißt, es ist ein Plagiat, ein geistiger Diebstahl. Es ist nicht original von ihm, er hat es nicht empfangen durch den Engel Moroni, er hat es nicht von Platten übersetzt. Das ist alles ganz sicher nicht der Wahrheit entsprechend, sondern das Buch hatte einen ganz anderen Sinn ursprünglich, war von einem Geistlichen geschrieben worden, aber dann aus dem Verlag gestohlen und wurde so zu dem Kultbuch eben der Mormonen. Das ist nachgewiesen. Da gibt es hieb- und stichfeste Belege, die natürlich von den Mormonen nicht anerkannt werden. Aber wer sich dafür interessiert, ich habe hier Unterlagen, wo man das lesen kann, dass das wirklich belegt ist. Weitere Bücher, die sehr verbreitet sind in Mormonenkreisen, die immer wieder auch weitergeschenkt werden an Interessierte. Ein Buch, das heißt Lehre und Bündnisse, und eines, das wird auch sehr oft verwendet, die köstliche Perle. Alles wieder Schriften, die eben dem Mormonenglauben stützen und verbreiten helfen sollen. Also da ist schon mal der Hauptfehler, die Bibel und eine andere Offenbarungsquelle. Und ihr wisst, das ist bei den allermeisten Sekten so, die Bibel und. Neben der Bibel haben sie noch andere Offenbarungsquellen. Neben Jesus Christus haben sie immer noch andere Heilsgestalten. Neben ihnen ist und hat niemand recht. So hat es der Schweizer Ernst Bach zusammengefasst. Sein ganz feiner, kleiner Sektenschlüssel, mit dem man schon die meisten Sekten erkennen kann. Ich sag's nochmal. Neben der Bibel haben sie immer andere Offenbarungsquellen. Neben Jesus Christus andere Heilsgestalten. Neben ihnen jedoch ist und hat niemand recht. Nur diese Gruppe führt in den Himmel, nur da kann man selig werden. Und wer das behauptet, der ist ganz gewiss schon auf dem Holzweg. Es gibt nämlich keine alleinselig machende Kirche, es gibt nur einen alleinselig machenden Herrn und der heißt Jesus Christus. Wenn wir das erkannt haben, das hilft uns schon sehr, Sekten zu erkennen. Zweitens, die Lehre über Gott. A, die Mormonen lehren, dass es viele Götter gibt. Sie sind im Grunde Polytheisten. Sie legen sich da nicht genau fest. Sie sagen nicht wie die Hindus 330 Millionen Götter, aber sie sagen viele Götter. Ja, das ist zu wenig. Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, das ist zu wenig. Ja, ein Gott in drei Wesen. Nein, es gibt viele Götter. Aber die Bibel sagt, Jesaja 45,5 und an vielen anderen Stellen, ich bin der Herr und sonst keiner, außer mir ist kein Gott. Oder im Glaubensbekenntnis Israels, 5. Mose 6, ich bin der Herr ist einer, Jahwe ist einer. B, die Mormonen lehren, Gott sei ein erhöhter Mensch. Gott sei einmal Mensch gewesen und hätte sich hochentwickelt, er sei ein erhöhter Mensch. Und ihr Kernsatz ist der nächste, der hier abgedruckt ist. Wie der Mensch ist, war Gott einst. Wie Gott ist, kann der Mensch einst werden. Es ist ein sehr einfacher Lehrsatz, auf den baut sich wirklich ihre ganze Lehre auf. Wie der Mensch ist, so war Gott einst. Und so kann er aber jetzt noch werden. In Klammern gesagt, vielleicht erinnert ihr euch an die Lehre des Hinduismus. Der Mensch kann, wenn er in der Kaste aufsteigt und so weiter, wenn er ein gutes Karma hat, einen Überschuss an guten Werken in seinem Leben, kann er aufsteigen, er kann in der nächsten Existenz Gott werden. Das sind im Grunde hinduistische Gedankengänge, die damit eingeflossen sind. Und das Gleiche haben wir auch in der New Age-Bewegung heute, die ebenfalls behauptet, der Mensch ist ein Gott in Miniaturausgabe. Der Gott der Bibel ist tot, es lebe der Gott in uns, sagt die New Age-Bewegung. Das ist alles eine Ebene, eine Wellenlänge. Wie der Mensch ist, war Gott einst, wie Gott ist, kann der Mensch einst werden. Kein großer Unterschied mehr zwischen Gott und dem Menschen. Der Heilige, der Reine, der Abgeschiedene auf der einen Seite und der sündige verlorene Mensch auf der anderen Seite und dazwischen die große Kluft, die nur durch das Opfer Jesu Christi überbrückt werden kann, das lehren sie nicht. Die Unterschiede sind verwischt, sind aufgehoben und deswegen ist auch ihre Erlösungslehre ganz, ganz oberflächlich. Ist ja ganz klar, wenn diese tiefe biblische Wahrheit nicht gesehen wird, dass der Mensch vor einem heiligen Gott nicht bestehen kann mit seinem Leben, dann ist auch die Erlösungslehre ganz dünn, hat keinen Tiefgang. Dann wird noch sehr, sehr betont, um die ganze Lehre verstehen zu können, das Weltgesetz des Fortschritts herrscht absolut und selbst Gott ist ihm unterworfen. Man lehrt, dass es einen Fortschritt gegeben hat in dieser Welt, das ist ja auch unbestritten, nur wir müssen genau unterscheiden, wo hat es den Fortschritt gegeben? Den Fortschritt hat es in der Technik gegeben. Wenn wir ins Technische Museum gehen und so, dann können wir das sehen, wie es einen wahnsinnigen Fortschritt in der Technik gegeben hat, natürlich vor allem in den letzten 100 Jahren. Aber im Blick auf die geistliche Kapazität des Menschen hat es keinen Fortschritt gegeben, eher Degeneration. Da geht's abwärts. Der Mensch wird gottloser, der Mensch wird böser, immer böser. Er baut Atombomben und baut Chemiewaffen, die alles kaputt machen und diese Dinge. Da geht's abwärts, da ist Entropie, da ist Degeneration, um es mit Begriffen aus der Physik auszudrücken. Also, das Weltgesetz des Fortschritts herrscht absolut und selbst Gott ist ihm unterworfen, deswegen hat sich Gott hochentwickelt, er ist fortschrittlich, er ist fortgeschritten und so ist er zum Gott geworden, sagen die Mormonen, und er wird noch weiter fortschreiten. Ein ewiges Gesetz des Fortschritts. C. Jesus Christus. Jesus Christus gilt als der älteste Bruder der Menschenkinder. Er lieferte den Menschen den vollständigen Plan zur Erfüllung der Pflicht in der irdischen Fortschrittsschule. So wird es ausgedrückt. Vielleicht nicht ganz leicht zu verstehen, aber eines wird ganz deutlich. Jesus Christus ist mehr Vorbild, mehr der gute Mormone, der gute, eben einfach das Vorbild, als wie der Erlöser. Das wird weniger betont, dass Jesus Christus eben der ist, der am Kreuz starb und der uns allein mit Gott versöhnen kann und diese Dinge. Er ist der älteste Bruder der Menschenkinder, wird mehr die Bruderschaft betont, als wie, dass er Herr ist und Erretter. Aber das muss ich sagen, die Mormonenkirche lehrt auch, dass Jesus Christus gestorben ist am Kreuz, das lassen sie stehen. Auch, dass er auferstanden ist, lassen sie stehen. Das leugnen sie nicht. Aber sie haben nicht die persönliche Beziehung zu Jesus Christus durch die Bekehrung und Wiedergeburt, durch das Innewohnen des Herrn Jesus, durch den Heiligen Geist in ihnen, das kennen sie so nicht. Sie sprechen zwar auch von der Taufe mit dem Heiligen Geist und sie sagen, das geschieht durch die Wassertaufe beim Untertauchen ins Wasser, da empfängt der Einzelne den Heiligen Geist. Das ist auch ein Irrtum, der in vielen Glaubensrichtungen verbreitet ist, dass man das nicht trennt, den Empfang des Heiligen Geistes in dem Augenblick, wo ich den Herrn Jesus als meinen Erretter annehme und dann die Glaubenstaufe als Gehorsamschritt, als Bekenntnis und auch als Darstellung dieser Realität, die in meinem Herzen geschehen ist, dass ich mit Jesus Christus gestorben und auferstanden bin. Die Glaubenstaufe als Folgeschritt, das wird vermischt und wird gesagt, so, wenn da jemand untergetaucht wird, auf den Namen Jesu Christi, im Sinne der Mormonen, dann empfängt er bei der Taufe den Heiligen Geist. Es ist also eine Glaubenstauf-Wiedergeburtslehre, die sie vertreten. Unsere Kirchen vertreten eine Säuglingstauf-Wiedergeburtslehre, die völlig falsch ist, aber auch die Glaubenstauf-Wiedergeburtslehre ist falsch. Auch durch die Glaubenstaufe geschieht keine Wiedergeburt, sondern die soll einfach ein Zeichen sein, dafür ein Symbol und ein Bekenntnis, dass die Wiedergeburt in meinem Herzen geschehen ist. Drittens, die Lehre über den Menschen. Der Mensch ist ein Gott im Keimzustand, haben wir ja eben schon gehört, er kann ja Gott werden, wenn er sich dementsprechend verhält, wenn er dementsprechend rein lebt und so weiter. Das sind eben Gedanken, die ganz parallel gehen zum Hinduismus und zum New Age. Seine Sünde, die Sünde des Menschen, bestehe nicht im Ungehorsam gegen Gott, wird gelehrt, sondern in der Empörung gegen die Grundsätze des Fortschritts. Das ist natürlich sehr nebulös, ja, gegen die Grundsätze des Fortschritts verstoßen. Was heißt das jetzt konkret? Ich habe das nicht gefunden, dass es an irgendeinem Beispiel konkret gemacht wurde. Es wird einfach so gesagt im Glaubensartikel 66. Viertens, die Erlösungslehre der Mormonen. Um selig zu werden, müssen wir an Jesus glauben und die Gesetze und Verordnungen des Evangeliums befolgen. Und ihr merkt, ich habe das und dick gedruckt. Auch hier bei der Erlösungslehre sehen wir sofort wieder Jesus und Werke, nämlich Jesus und Werke. Das heißt schon Glaube an Jesus Christus, klar, sonst können sie nicht Kirche Jesu Christi. Was sind diese Gesetze und Verordnungen? Das sind hauptsächlich eben die Dinge, die in den Mormonenschriften noch zusätzlich gelehrt werden, im Buch Mormon und so weiter. Jesus und Werke. Was lehrt die Bibel? Lasst uns hier an der Stelle einmal diese drei Stellen aufschlagen, weil das ist so köstlich, wenn wir in diesem Zusammenhang sehen, dass die Bibel das völlig ablehnt und eine ganz andere Lehre hat. Römer 3 ist eine sehr bekannte Stelle, wird jeden dritten Mittwochabend hier aufgeschlagen, aber macht nichts, schlagen wir sie nochmal auf. Römer 3, Vers 23. Römer 3, Vers 23, 24. Ich muss selber lesen, sonst kommt es nicht so auf die Kassette. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind alle ohne Ausnahme Sünder. Allzumal ist ein bisschen abgedroschen und auch ein bisschen verniedlichend. Sie sind alle ohne Ausnahme Sünder, getrennt von Gott und Mangeln des Ruhmes, sagt Luther, besser übersetzt, und haben nicht mehr die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Ohne Verdienst, gemeint ist ohne Verdienst der Werke, nicht durch Zutun von Halten von Gesetzen und Verordnungen und so weiter. Also, ganz eindeutig, allein durch die Gnade, durch die Erlösung Jesu Christi. Dann Epheser 2, Vers 8 und 9. Das sind Stellen, die wir eigentlich alle auswendig lernen sollten, kennen sollten, im Herzen haben sollten, jederzeit jemandem anderen sagen können sollten. Epheser 2, Vers 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe, Gottes Geschenk ist es, nicht aus den Werken, wird ausdrücklich abgelehnt, nicht aus den Werken, auf das sich nicht jemand rühme. Das genau will Gott nicht, sonst könnte ja jemand im Himmel stehen und sagen, schau, wie ich mich angestrengt habe, schau, wie ich gerungen, gemüht, geweint, gebetet, geopfert, gefleht habe und so weiter. Es gibt Leute, die sind im Vatikan sämtliche Kirchen auf Knien hochgerutscht und haben auf jeder Treppenstufe zig Vaterunser gebetet und zig Ave Maria und alles. Und trotzdem bringt es nicht zu Gott, weder nach Rom noch nach Wittenberg pilgern. Es bringt nicht zu Gott, ohne Zutun der eigenen Werke. Und das ist doch so befreiend, wenn ich nichts bringen muss, wenn ich das erkennen darf. Jesus hat alles gebracht, das eine große Werk. Rettet mich. Und noch Titus 3, Vers 5 bis 7. Die Stelle wird seltener gelesen, ist aber auch sehr deutlich in diesem Zusammenhang. Titus 3, wir lesen schon ab Vers 4 bis 7. Das konnte nur ein Apostel Paulus schreiben, eine geballte Ladung in so wenigen Sätzen, so viel reingepackt. Titus 3, Vers 4. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, rettete er uns, nicht um der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir getan hatten, wieder eindeutig ausgeschlossen, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geiste, welchen er ausgegossen hat über uns reichlich, durch Jesus Christus, unseren Heiland, auf das wir durch derselben Gnade gerecht und Erben sein des ewigen Lebens nach der Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Also herrliche Aussagen, alle drei durch den Apostel Paulus uns geschenkt, aber auch andere Apostel haben das so belegt. Zusätzlich lehren die Mormonen, da ist ein E zu viel, ähnlich wie die Neuapostolische Kirche, dass bereits Verstorbene noch die Taufe und Versiegelung empfangen können. Sie berufen sich da auf 1. Korinther 15, Vers 29, wo etwas gesagt wird von einer Taufe für die Toten. Aber wenn wir den Zusammenhang lesen, wir können das jetzt nicht in Einzelheiten auslegen, haben es ohnehin bei den Neuapostolischen hier schon angeschnitten, dann sehen wir, da geht es um die Auferstehung Jesu Christi, und Paulus will sagen, wenn die Christen nicht auferstehen, warum gehen dann Christen in den Märtyrertod? Warum lassen sich dann Christen sogar wirklich töten um ihres Glaubens willen, wenn sie dann doch nicht auferstehen, wenn dann alles aus ist? Dann ist das doch sinnlos. Er zählt in 1. Korinther 15 Gründe auf, die für die Auferstehung sprechen, und sagt, das wäre ja Wahnsinn, wenn die sich als Märtyrer töten lassen, wenn es keine Auferstehung gäbe. Das heißt, taufen lassen für die Toten, das heißt, mit der Taufe des Märtyrertods getauft werden. Das kann man so von Markus 10 her ganz klar als Parallele sehen. Und außerdem lehrt die Bibel, dass nach dem Tod eines Menschen für ihn erlösungsmäßig nichts mehr getan werden kann von unserer Seite. Solange ein Mensch lebt, können wir für ihn beten und können ihm das Evangelium bezeugen. Selbst wenn er noch, wenn er da liegt und die Ärzte oder die medizinischen Geräte uns sagen, dass keine Gehirnströme mehr da sind, selbst dann habe ich schon Menschen ins Ohr Bibelworte hineingesagt, weil wir wissen, dass das Ohr als letztes Organ noch arbeitet und vielleicht kann er es doch noch aufnehmen. Vielleicht. Ich behaupte nicht das, aber vielleicht. Solange er noch lebt, solange nicht die Seele aus seinem Körper rausgezogen ist, solange kann ich noch für ihn beten und ihm bezeugen, aber dann nicht mehr. Wenn er gestorben ist, wenn die Seele aus seinem Körper rausgezogen wurde durch den Tod, dann kann ich nichts mehr für ihn tun, dann muss ich ihn in Gottes Hände befehlen, auch wenn es ein geliebter Angehöriger ist, muss ihn Gottes Gnade und Gerechtigkeit überlassen. Hebräer 9, Vers 27 sagt eindeutig, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, nicht die Gerichte, wie man in verschiedenen Richtungen lehrt, sondern das Gericht, die Schlussbilanz. Ein Freund von mir sagt immer wieder, heute ist Zwischenbilanz. Heute kann sich in unserem Leben noch viel ändern, aber eines Tages kommt mal Schlussbilanz und dann können wir nichts mehr retuschieren. Fünftens noch als letzter Lehrpunkt die Jenseitslehre der Mormonen. Dem einzelnen Gläubigen wird gemäß seines Fortschritts eine entsprechende Seligkeit in Aussicht gestellt. Und zwar sprechen die Mormonen von drei verschiedenen Seligkeiten. Eine unterirdische Seligkeit, eine irdische und eine himmlische Seligkeit. Da haben sie eindeutig Philipper 2 missverstanden, wo Paulus sagt, dass sich einmal alle Knie beugen werden, derer, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind. Aber damit meinte er nicht, dass es drei verschiedene Gruppen von Seligkeiten gibt, eben unterirdische und irdische und so weiter. Ist ein Missverständnis von Philipper 2 her. Römisch drittens, die Lebensweise der Mormonen. Jetzt kommt etwas sehr Positives. Die Pflege der Familie steht im Mittelpunkt der mormonischen Frömmigkeit. Ich will damit nicht sagen, dass das wirklich der Mittelpunkt auch unserer Frömmigkeit sein soll. Der Mittelpunkt unserer Frömmigkeit soll Jesus Christus sein und die Verherrlichung Gottes des Vaters. Aber was damit gesagt werden soll, ist, dass in unserem Leben als Christen die Familie einen ganz großen Schwerpunkt bilden soll. Das ist klar. Das wollen wir anerkennend hier sehen, das wollen wir positiv sehen bei den Mormonen. Die Familie wird wirklich sehr betont. Die Mormonen haben oft auch viele Kinder, jedenfalls in Amerika drüben. Und der Familienzusammenhalt ist auffällig gut. Dann ist natürlich sehr, sehr bekannt und auffällig ihr strenger Lebenswandel. Verzicht auf jeglichen Alkohol, Kaffee, Tee und Tabak. Da wären einige von uns gar nicht so gut für Mormonen geeignet, glaube ich. Aber das könnte ja da noch werden. Muss aber nicht. Ihr wisst, einiges von diesen Dingen da ist sicher gut, sich da zurückzuhalten. Das ist ganz klar. Aber ein strenger Verzicht wird wohl in keinem dieser Punkte, die da genannt sind, von uns gefordert. Jedenfalls können wir es nicht ausdrücklich mit einer Bibelstelle so belegen. Große missionarische Einsatzbereitschaft. Im Jahr 2000 werden, so schätzt man, so hat man errechnet, aufgrund der missionarischen Arbeit die meisten Mormonen außerhalb der USA leben. Wir haben eben gesagt, weltweit 5 Millionen, das heißt über 2,5 Millionen Mormonen außerhalb der Vereinigten Staaten und die meisten von ihnen im direkten Missionsdienst. Und diese jungen Leute, die hier mit gebrochenem Deutsch manchmal von Tür zu Tür gehen, sind alles Leute, die entweder in der Ausbildung oder im Studium stehen, in ihrer Berufsausbildung oder im Studium, und das für eine Zeit unterbrechen, Sie haben dann entweder deutsche Vorfahren oder haben schon Deutsch in der Schule gehabt, wenn Sie hierher kommen. Andere gehen nach Frankreich oder in andere Länder, wo sie sprachlich eingesetzt werden können, und machen das für 3 Monate meistens und gehen hier von Haus zu Haus, haben ein ganz hartes Programm, morgens raus, mittags raus, abends Veranstaltungen, doch sind viel unterwegs in der Zeit. Untereinander.
Wenn sie in Mission Einsatz sind, die sind irgendwo anders. Sie dürfen zwar einmal im Monat also telefonieren, aber sie dürfen nicht heim und so.
Ja, ist ganz klar. Wenn sie dann
selber finanzieren.
Ja, zum Teil. Nicht unbedingt, aber meistens geben sie noch einen Teil mit dazu, also oder ganz.
Unser Freund hat gesagt, also dass die von klein auf schon dafür sparen,
dass sie das eines Tages machen können. Ja. Das ist auf jeden Fall richtig, dass sie oft das mittragen finanziell oder sogar ganz finanzieren. Also da können wir uns eine dicke Scheibe abschneiden, gell, von diesem Einsatz, der dahinter steht. Und deswegen werden sie auch weltweit eigentlich anerkannt. Sie werden nicht so scharf abgelehnt wie die Zeugen Jehova und so weiter, weil viele beobachten bei ihnen eine Übereinstimmung mit dem, was sie lehren und was sie leben. Sie sind glaubwürdig, es ist zwar falsch, was sie lehren und glauben, aber sie glauben es mit ganzem Herzen. Und das ist eben für viele beeindruckend. Dann noch ein Stichwort zur Vielweiberei. Ich habe versucht, da noch verlässlichere Quellen zu finden. Eines weiß ich auf jeden Fall, dass die Vielweiberei viele Jahrzehnte praktiziert wurde, gerade drüben in Amerika. Wie es heute im Augenblick ist, darüber habe ich keine verlässlichen Aussagen. Aber sie wurde auf jeden Fall jahrzehntelang praktiziert. Man nahm da alttestamentliche Passagen als Rechtfertigung, Abraham etc., Isaak und so weiter. Ja. Ja, ich glaube, dass man sich da umgestellt hat. Ja, dann römisch viertens, Beurteilung aus biblischer Sicht. Erstens, um das nochmal zusammenzufassen, die Mormonen scheitern an ihrer falschen Stellung zur Heiligen Schrift. Das ist ihr Hauptfehler. Eine falsche Stellung zur Heiligen Schrift, indem sie erstens nicht die ganze Bibel als von Gott inspiriertes Wort annehmen und akzeptieren und zweitens noch andere Schriften hinzufügen. Das ist ein doppelter Fehler. Sie machen es nicht so wie die Christen in Beröa, von denen Apostelgeschichte 17,11 sagt, sie forschten täglich in den Schriften, ob es sich so verhielt. In den Schriften, nicht in anderen Büchern. Die Bibel allein. In 1. Johannes 4,1 steht, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister. Das haben die Mormonen unterlassen. Sie haben das nicht genau geprüft, diese legendären Behauptungen mit diesem Engel Moroni und seiner Offenbarung da auf den goldenen Platten und so weiter. Da kann ja jeder kommen und kann so etwas sagen, und wahrscheinlich gibt es keinen Unfug, der groß genug ist, als dass er nicht noch Anhänger finden würde in dieser verrückten Welt, in der wir leben. Und so haben sie das nicht geprüft, haben das einfach übernommen, weil das mit so einer Glaubwürdigkeit oder mit einer solchen Festigkeit behauptet wurde, und sind da reingerutscht. Zweitens, die Mormonen scheitern an ihrer Menschengläubigkeit. Im Psalm 118, Vers 8 steht, besser ist es auf den Herrn zu trauen, als sich auf Menschen zu verlassen. Und in Jeremia 17, 5 heißt es, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm. Geht es dann da noch weiter. Das ist eine sehr wichtige Aussage. Und ich denke zurück an einen der letzten Abende hier, als wir über die Mormonen gesprochen haben, vor 2 Monaten, als wir über die Neuapostolische Kirche gesprochen haben und hier drüben die Neuapostolischen saßen. Und es war erschütternd, als sie dann sagten, ja, die Bibel kennen sie gar nicht, lesen sie gar nicht, sie glauben das, was die Apostel sagen. Was die Apostel lehren, das ist für sie bare Münze. Das ist Menschengläubigkeit. Da verlässt man sich auf Menschen, egal wie die heißen, ob die Apostel oder Stammapostel heißen, man verlässt sich auf Menschen anstatt auf den Herrn, der uns sein Wort gegeben hat. Und das dürfen wir nicht. Wenn wir uns auf Menschen verlassen in diesen Heilsdingen, dann können wir ganz schnell auf eine falsche Fährte kommen. Das, was verkündigt wird, was gelehrt wird, muss geprüft werden. Auch das, was hier gelehrt wird, ob es Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag oder Sonntag ist, es muss geprüft werden am Wort Gottes und auch sicher hier und da korrigiert werden. Also ganz wichtig, die Mormonen scheitern an ihrer falschen Stellung zur Heiligen Schrift und die Mormonen scheitern an ihrer Menschengläubigkeit. Drittens, die Mormonen scheitern an ihrer Werkgerechtigkeit, das haben wir eben schon ein bisschen erläutert, weil sie eben Jesus, Glaube an Jesus vermengen mit dem Einhalten ihrer Vorschriften und Gesetze da aus den Mormonenschriften. Und in Römer 4 steht, dem, der mit Werken umgeht, der wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Der ist verpflichtet, alles zu erfüllen. Alles, nicht nur einen Teil, sondern ganz. So sagt es Gottes Wort. Und das kann niemand, auch der Beste, nicht bringen. Darum lieber auf die Gnade verlassen, als wie auf die Werke. Römisch 5. Verhalten gegenüber Mormonen. Was machen wir jetzt, wenn junge, freundliche Mormonen an unserer Tür stehen oder die Fensterscheibe runtergekurbelt haben auf der Waldstraße, wie es Johannes erlebt hat? Einmal ist wichtig, die Autorität der Mormonenschriften nicht anerkennen. Da können sie behaupten und erzählen, was sie wollen. Das ist doch alles viel zu vage. Da kann doch jeder kommen und sagen, irgendein Engel sei ihm erschienen und habe ihm das und das gesagt oder diktiert. Das ist doch viel zu wackelig. Da kann ich mich doch nicht drauf verlassen. Aber die Bibel habe ich in ihren Aussagen und da kann ich mich felsenfest drauf verlassen. Der Mormone soll genau erklären, was er unter Sünde oder Erlösung versteht. Das weiß ich auch, kann das ja sagen, von unseren Geschwistern Pole aus Vogelstang, die ja eine Zeit lang von Mormonen besucht wurden und bearbeitet wurden, dass sie da an diesen Punkten ganz, ganz vage sind, dass sie nicht genau definieren, was Sünde ist. Meistens geht es dann in diese Richtung Kaffee trinken, rauchen und in diese Richtung, ganz, also moralmäßig wird die Sünde gesehen in Moralkategorien und Erlösung. Da wird es auch ganz dünn, ja, man muss sich taufen lassen bei den Mormonen. Als sie einige Nachmittage bei Polis waren, da sagte dann einer von diesen Mormonen-Missionaren, kommt, wir haben demnächst Taufe, lasst euch doch einfach taufen und dann werdet ihr den Heiligen Geist empfangen und dann werdet ihr das auch alles viel besser verstehen und so weiter. So einfach wird es gemacht, ein bisschen unterwiesen, ein paar Schriften dagelassen und dann jetzt komm, lass dich taufen und dann bist du Mormone. Und dann geht's dir gut. Keine Gebetsgemeinschaft empfehle ich, denn es sind keine Christen im biblischen Sinne und deswegen würde ich persönlich keine Gemeinschaft mit ihnen pflegen im Gebet, keine geistliche Gemeinschaft, das ist nicht nach den Prinzipien des Neuen Testaments. Trotz grundsätzlicher Meinungsverschiedenheiten freundlich bleiben. Wenn schon die Mormonen freundlich sind, warum sollen wir nicht auch freundlich sein? Erst recht, ja, freundlich bleiben. Das heißt nicht, dass ich nicht auch mal ganz klar sagen kann, bis hierher und nicht weiter. Ja, ist überhaupt die Frage, ob ich sie reinlasse, wenn ich erkenne, es sind Mormonen an der Tür. Ja, ich bin der Überzeugung, ich würde sie persönlich nicht reinlassen, weil ich weiß, es hat keinen Sinn. Die von Haus zu Haus gehen, sind ohnehin so felsenfest überzeugt, auch die Zeugen Jehova und die Neuapostolischen, die von Haus zu Haus gehen. Ihr werdet sie keinen Millimeter bewegen können. Andere, die schon ins Wanken gekommen sind in ihrer jeweiligen Lehre, das ist was anderes. Denen gehe ich nach, denen gebe ich Literatur, für die bete ich, die lade ich ein. Aber diese Leute, das hat keinen Sinn. Das ist vertane Zeit. Das kann ich wirklich so pauschal sagen. Literatur, ein Standardwerk, ist immer für alle Sektenrichtungen Kurt Huttenseher, Grübler, Enthusiasten. Und dann gibt es gerade zu den Mormonen ein kleines Büchlein von Ernst Martin Borst, ein Wort an Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Das habe ich auch hier, so ein ganz kleines Heftlein, sehr fein, wo die Mormonen direkt angesprochen werden, also in der direkten Anrede werden sie hier angesprochen. Finde ich sehr gut gemacht.